Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt.
Ho, ho, ho und ein herzliches Willkommen bei Screenshots, wo wir nun die Adventszeit mit der vielfach ausgezeichneten Dramedy The Holdovers so richtig einleiten. Ein Film, der Kritiker und Kinozuschauer gleichermaßen begeistert hat und von vielen Fans bereits als moderner Christmas-Klassiker gehandelt wird.
Aber ob der Film von Alexander Payne wirklich so großartig ist, wie behauptet, oder ob der dramaturgische Weihnachtsbaum doch ordentlich Nadeln lässt, das finden wir gemeinsam heraus, wenn wir unser kritisches Lazy Eye auf die Geschichte rund um Paul Hunnam und Angus Tilly werfen. Ich bin Lukas.
Und ich bin Philipp. Und das war jetzt eine interessante Seherfahrung, weil wir Anfang des Jahres bereits darüber sprachen, dass wir The Holdovers gerne mal gucken möchten. Der Film hatte ja im Vorfeld ziemlich viel so Oscar-Buzz, wie man sagt. Ich wusste wenig darüber, ich hatte noch nicht mal einen Trailer gesehen, hab dann jetzt so ein bisschen in den Foren noch im Vorfeld ein bisschen was darüber gelesen und die Resonanz zu dem Film war ja durchweg sehr, sehr positiv, weswegen ich auch total gespannt war, wie der Film jetzt so auf mich wirken würde. Ich bin selber gar nicht so ein riesiger Alexander Payne-Fan. Du hattest mir ja vor einiger Zeit mal Sideways ausgeliehen und mir sehr ans Herz gelegt. Den fand ich gut, aber ich habe nicht so ganz die, ich konnte das nicht so ganz teilen, diese Euphorie. Deswegen war ich sehr gespannt drauf, wie jetzt ja, Holdovers auf mich wirken würde. Was wusstest du denn über den Film im Vorfeld? Hattest du dich irgendwie informiert oder bist du da irgendwie auch relativ kalt reingesprungen?
Das kam auch relativ plötzlich, habe ich davon gelesen. Also ich wusste gar nicht, was der in der Mache war. Ich hingegen finde Alexander Payne oder mag seine Filme sehr gern. Ich habe jetzt auch nicht alle gesehen, habe Sideways damals, das war glaube ich mein erster, sehr gefeiert, habe den extrem gut in Erinnerung. Ich weiß nicht, ich habe den jetzt lange nicht mehr gesehen, ob der so gut gealtert ist, aber das war auch mein erster Berührungspunkt mit Paul Giamatti, der jetzt hier das zweite Mal mit Alexander Payne zusammenarbeitet. Und ja, ich habe irgendeine Kritik damals gelesen und dachte, oh, ein Weihnachtsfilm von Alexander Payne mit Paul Giamatti, das klingt doch klasse. Dabei kam der ja mal wieder, ich verstehe es einfach manchmal nicht, am 25. Januar 2024 in Deutschland raus, also dieses Jahr sogar noch. Das ist quasi ein recht aktueller Film und kam letztes Jahr am 27. Oktober 2023 in den USA raus. Also dann konnte man den immerhin noch über die Festtage schauen. Und ja, und dann wollte ich den eigentlich ja gerne mit dir besprechen, aber es hat nicht geklappt und es hätte auch irgendwie nicht so ganz ins Setting gepasst, weil jetzt passt es viel besser, Weihnachten steht vor der Tür und vielleicht haben wir da einen Klassiker vor der Brust, das wird sich zeigen in den nächsten Jahren, ob man den dann regelmäßig guckt, aber das werden wir jetzt auf jeden Fall besprechen. Wir haben dem ja schon ein paar Themen in unserer Oscar-Folge mit Uwe im März gewidmet. Uwe hatte den Film ja gesehen und hat den Film ja auch gelobt. Und genau, ja, der Film hatte natürlich ein relativ kleines Budget von 13 Millionen US-Dollar und ein weltweites Einspielergebnis von 45,4 Millionen US-Dollar. Also war jetzt kein Riesen-Blockbuster, war auch nicht zu erwarten.
Ja.
Hat eine Länge von 134 Minuten und eine FSK von 12, ist, wie schon angesprochen, inszeniert von Alexander Payne und ja, den kennt man aus Sideways. About Schmidt, den ich auch sehr, sehr gern mag mit Jack Nicholson oder The Descendants mit George Clooney. Und das Drehbuch hat er diesmal nicht selber geschrieben, er hat schon zwei Drehbuch-Oscars tatsächlich. Das stammt von David Hemmingston. Und der Film war für insgesamt 5 Oscars nominiert, bester Film, bester Hauptdarsteller, Paul Giamatti, bestes Drehbuch, bester Schnitt und konnte tatsächlich einen Goldjungen, und zwar für die beste Nebendarstellerin Davin Joy Randolph. Ja, und in den Hauptrollen haben wir Paul Hunnam, der gespielt wird von Paul Giamatti, der ist ein ja, strenger, alleinstehender Geschichtslehrer auf einem Internat, der von seinen Schülern nur liebevoll Glubschauge genannt wird und wegen seiner Strenge verhasst ist und bei den meisten Kollegen natürlich auch. und an erster Stelle von den Jungs in der Schule. Und eben einer dieser Jungs, der Angus Tully, der wird gespielt von Dominic Sessa und der ist einer der titelgebenden Holdovers, also der Überbleibsel. Und hinzu gesellt sich noch die Köchin des Internats, Mary Lamb, und die wird verkörpert von Davine oder Davine, ich weiß nicht, wie es richtig ausgesprochen wird, Joy Randolph. Ja, und zu guter Letzt haben wir noch die Sekretärin in einer kleineren Rolle, die auch über die Feiertage bleibt, allerdings in ihrem Häuschen, Lydia Crane, und die wird gespielt von Carrie Preston. Das ist so unser kleiner Cast. Die anderen Figuren sind auch erwähnenswert, aber ich mache jetzt hier nicht den Kompletto-Cast.
Und entschweben der Handlung ja im wahrsten Sinne des Wortes.
Entschweben der Handlung, genau.
Ja.
Werden weggeflogen.
Genau. Ich kann ja mal ganz kurz die Story umreißen. Also The Holdovers erzählt die Geschichte, wie du eben schon angedeutet hast, von Paul Hunnam, einem zwei brillanten, aber sehr grimmigen Außenseiter-Dozenten an einem Elite-Internat in den 70er Jahren. Und während der Weihnachtsferien wird er als Strafe dazu verdonnert, einige Schüler zu betreuen, die nicht nach Hause fahren können über die Feiertage. Und unter diesen Schülern befindet sich der sehr intelligente, aber rebellische Angus Tully, mit dem Paul so eine Art komplexe Hassliebe verbindet. Und die Köchin Mary, die ihren Sohn im Vietnamkrieg verloren hat, bringt mit ihrer pragmatischen Art so ein bisschen frischen Wind in die angespannte Dynamik zwischen den beiden Streithähnen. Und es kommt zu einem gemeinsamen Roadtrip. Und auf diesem Roadtrip nach Boston muss sich das ungleiche Trio der eigenen Vergangenheit stellen und die Sicht auf das eigene Leben mal grundsätzlich hinterfragen. Ja, du hast ja eben schon gesagt, wir haben einen kleinen Cast, wir haben ein anfangs recht begrenztes Setting mit dem Elite-Internat. Der Cast wird durch die Story dann irgendwann sogar noch stärker begrenzt, sodass wir es im Grunde ja fast nur mit Paul, mit Angus und mit Mary zu tun haben, die dann aber immer mal wieder das Setting so ein bisschen erweitern durch den eben erwähnten Roadtrip oder eine Party, wo sie dann halt immer auf andere Charaktere stoßen gemeinsam. Und das Ganze ist in der Weihnachtszeit als Setting gesetzt und hat eigentlich eine ganz klassische Prämisse. Also etwas, was man schon ein paar Mal gesehen hat, so diesen Eigenbrötler, diesen Zyniker, gerade Weihnachten, ne? Hier so ein Scrooge, die Geister, die ich rief, Bill Murray zum Beispiel. Hast du immer mal wieder gerne, ne? Den intelligenten Außenseiter, der zynisch über alle anderen herzieht und der dann irgendwann so sein Herz öffnen muss, quasi durch eine andere Figur dazu gezwungen wird. Ich hatte irgendwo, hatte einer geschrieben in so einer Review, habe ich nur die Überschrift gesehen, irgendwie Club der Toten Dichter trifft auf Breakfast Club, trifft auf Shining. Und das fand ich irgendwie ganz witzig, weil ich auch so ein bisschen an Shining auch denken musste, einfach wegen dieses isolierten Schneesettings.
Und was die Architektur anging, oder?
Architektur, genau, wie Gebäude, wie Räume dargestellt sind teilweise in dem Film.
Ja, okay.
Ja, aber also eigentlich ein relativ simples Ausgangssetting, was man natürlich schon mal irgendwie gesehen hat.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schön, dass ihr hier seid. Bevor es mit der aktuellen Episode weitergeht, haben wir eine kleine Bitte.
Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann lasst doch gerne ein Abo sowie eine Bewertung beim Podcast-Host eures Vertrauens da. Und teilt uns mit euren Freunden, Feinden und Familien. Ihr könnt uns auch bei Instagram folgen, @screen_shots_podcast, um immer up-to-date zu bleiben.
Vielen lieben Dank fürs Zuhören und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Episode.
Ja, da wird auch häufig der Begriff Wohlfühl oder Feel-Good-Movie in den Mund genommen und wie du schon gesagt hast, diese Prämisse mit so einem verbitterten Scrooge oder so an Weihnachten, wenn man das richtig inszeniert, ist das etwas, was meiner Meinung nach immer funktioniert und natürlich erfindet der Film jetzt das Rad nicht neu, aber ich habe mich auch jetzt nicht wirklich viel über den Film vorher informiert, außer ich habe keine Kritik gelesen, sondern nur mitbekommen, dass der gute Kritiken bekommen hat und war direkt total verzaubert. Ich bin ja so ein, wir sind ja beide so kleine Nostalgiker, kann man ja schon sagen. Und da muss man natürlich auch einfach mal bei dem Setting anfangen. Der Film spielt 1970 Und ist auch genau so inszeniert, wie Filme 1970 inszeniert worden wären. Das fand ich total charmant, dass halt, dass du die ganzen Filmlogos von damals, allein das Universal-Logo am Anfang noch in der 70er-Jahre-Version siehst und dann sofort irgendwie in diesen Film reingerissen wirst und dich so ein bisschen heimisch fühlst. Also mir ging es zumindest so. Ich fand das total erfrischend und das passt auch. Es gibt dem Film natürlich sofort so was Zeitloses.
Ja, einerseits was schon was Zeitloses, aber andererseits natürlich auch was, also der ist ja so komplett auf 70er gepimpt, was das Korn, die Kamera, auch diese Zooms, die man heute so nicht mehr findet, wo eine Nahaufnahme in so eine totale gewechselt wird durch einen Zoom. Mhm. Und die Farbgebung teilweise und auch diese Unaufgeregtheit. Also einfach wie Bilder stehen, wie Kamerabewegungen sind, da ist ja nichts irgendwie, ich nenne es jetzt mal irgendwie so extravagant oder besonders spannend. Es ist halt wirklich so inszeniert wie ein Film der 70er, vielleicht frühen 80er Jahre.
Genau. Also mir hat das direkt von Anfang an extrem gut gefallen. Ich war sofort, ich hatte sofort Bock. Also vor allem auch was den Soundtrack angeht, der hat ja auch immer eine schöne Mischung, die Filme, also die Alexander Payne aus bekannten Tracks, die man so kennt, die aus der Zeit natürlich auch größtenteils stammen, aber ich glaube, dass der Titelsong, der ist aus dem Jahr 2014, also da bricht er das auch mit so ein paar Anachronismen auf, das ist dann auch wiederum wurscht, aber der hat direkt so ein Feeling erzeugt, wo ich wirklich große Lust gehabt habe, den Film weiter zu schauen. Vor allen Dingen, was ich ein bisschen schade fand, du hast eben Roadtrip angesprochen. Der Film ist ein bisschen mehr als 2 Stunden lang. Er ist ja zur Hälfte Roadtrip-Movie und zur anderen Hälfte so ein bisschen, ja, Versatzstücke von Club der Toten Dichter. Nur, dass du natürlich nicht so einen optimistischen Philanthrop hast, hier, wie Robin Williams das war, sondern einen klassischen Menschenfeind, ein Misanthrop, par excellence mit Paul. Und das nimmt man natürlich auch erstmal so hin und man schaut ihm auch gern zu dabei. Man lernt dann natürlich im Verlauf des Films, warum er so verbittert geworden ist, wie er nun mal ist. Aber man kennt das ja. Ich meine, jeder kennt das doch. Also hattest du nicht auch so einen Lehrer, der sich auch so gekleidet hat, obwohl das dann schon Anfang der 2000er war oder Ende der 90er, wo man auch dachte so, boah, der geht zum Lachen in den Keller, der projiziert seine verkorkste Jugend,
seine Unsicherheiten, seine
Verbitterung projiziert der auf die Schüler. Man kennt das halt einfach. Ich denke, jeder fühlt sich da sofort zu Hause. Ging dir das auch so?
Ja, schon, wobei ich so ein bisschen widersprechen muss, was du hast ja gesagt, so Menschenfeind auch. Was ich ganz schön an der Figur fand, dass er eben, also habe ich zumindest empfunden, eben kein kompletter Menschenfeind ist. Weil er ist zu der Mary zum Beispiel, ist er ja super freundlich. Oder zu der Sekretärin. Also er ist jetzt nicht eben der Scrooge wie Bill Murray, der zu allen scheiße ist. Sondern er hat einfach schon so ein paar Charaktere, zu denen er nett ist. Und die er nett behandelt.
Das stimmt.
Und das fand ich ganz gut, dass er eben nicht so der ist, weil das ist ja ganz einfach, ne, der so zu allen ätzend ist und herablassend, sondern der hat von Anfang an so ein paar sympathische Züge, die ihn irgendwie auch nett erscheinen lassen, zumal die Schüler, denen wir da begegnen am Anfang, ne, die werden ja, und er benennt die ja auch so, ne, sind halt die reichen Schnösel und die sind auch nicht so, also die Schüler kommen zum Teil auch nicht so besonders sympathisch rüber. Ne? Das sind ja echt schon so Kotzbrocken. Die nehmen sich da gegenseitig nicht viel. Also den fand ich ganz gut, so gut gezeichnet. Auch, dass er seine eigene Situation zumindest in größten Teilen ja auch selber richtig einschätzt. Ne? Er weiß ja, wie er gesehen wird, ne? Und wie er wirkt. Und das fand ich ganz erfrischend. Er ist eben nicht nur der komplett.
Nein, aber er wirkt natürlich extrem unbeholfen im Umgang mit der Mary und der Sekretärin. Ja. Ne? Also man merkt, er kann einfach nicht gut mit Menschen. Ne? Der kennt sich in der griechischen Mythologie gut aus und das war's dann auch so ein bisschen. Ne?
Ja, er ist ja im Grunde Teil der Fakultät. Im Grunde, er ist ja wie ein Teil des Bauwerks. So, ne? Er hat ja gar keine eigene. Also er lebt ja eigentlich nur für diese Elite-Uni, sagt er auch immer wieder. Ne? Also diese Identifizierung ist halt extrem stark bei ihm. Ne? Was ja auch Teil seines Storybogens ist letztendlich.
Ja, und dazu kommt ja auch noch, dass er so ein Lazy Eye hat. Der wird ja dann...
auch noch.
Auch noch. Du hast ihn nämlich an auf Englisch geguckt, ne?
Genau.
Ich habe ihn auf Deutsch geguckt und da nennen die Schüler ihn immer Glubschauge. Und ja. Die sprechen ja auch ihren Hass ihm gegenüber offen aus, haben die kein Problem mit, aber er weiß ja auch darum, ne? Er hat das Gefühl, dass...
Nimmt den auch so hin.
Ja, genau.
Also er nimmt den halt so hin. Und es ist so ein Geben und Nehmen, genau. Ne? Weil er ist ja auch zu denen scheiße.
Ich hasse euch, reiche Schnösel, und ihr hasst mich, alles fein. Genau. Ich bringe euch den Stoff bei, wenn ihr, entweder ihr rafft das oder ihr, der macht er halt, aber das fand ich auch so gut, das wird direkt zum Start etabliert, dass er da seine Prinzipien hat und dann ein Schüler hat durchfallen lassen und ja, als Strafe dafür von dem Leiter des Internats dann quasi über die Feiertage da bleiben muss, um auf die Überbleibsel aufzupassen.
Weil der Vater des Schülers ja ein Geldgeber ist.
Genau, und der hat dann den Geldhahn zugedreht quasi. Ne? Ja. Und man muss sich das auch mal vor Augen führen. Allein die Vorstellung, ich habe den mit meiner Frau gesehen und dann, das, wo die Szene kam, wo Angus mit seiner Mutter telefoniert. Und die sagt so, ja, wir wollen jetzt die Flitterwochen doch nochmal verlängern und wir hatten nicht genug Zeit. Nee, du bleibst jetzt da, so nach dem Motto, wir haben einfach keinen Bock auf dich. Da meint sie auch noch so, wie asozial kann man eigentlich sein? Ne? Also wenn man sein Kind nicht sehen will und man hat es ja eh schon auf diesem Internat geparkt. Das ist ja immer noch ein Unterschied, auf eine normale Schule zu gehen und auf ein Internat. Da bist du ja vollkommen isoliert. Ne? Also da gehst du ja nach der Schule nicht nach Hause zu deinen Eltern. Und boah, das fand ich schon heftig, diese Vorstellung, dass du da, du musst dich ja auch unheimlich wertlos fühlen, halt da zu bleiben. Und dann haben wir ja noch den koreanischen Jungen, ne?
Ja.
Den anderen etwas jüngeren Jungen, den, und dann den, was war der so, der Football, so ein bisschen Bully, klassischer Bully. Ja. Und ich fand diese Dynamik, hat mir richtig großen Spaß gemacht und ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Dynamik so auseinandergebrochen wird. Da war ich ein bisschen überrascht. Das hätte ich gerne noch ein bisschen länger verfolgt, also die große Runde der Holdovers.
Ja, die waren irgendwie auch nur dafür da, um den Angus so ein bisschen zu kennzeichnen. Mhm. Also gerade, ne, der hat ja diese Szene, wo er ganz liebevoll rüberkommt, wo er mit dem Park, glaube ich, hieß der mit Nachnamen, dem koreanischen Jungen, ihn so ein bisschen unterstützt, ne, wo der ins Bett gemacht hat. Dann diese Geschichte mit dem Bully, den fand ich ein bisschen kacke, ehrlich gesagt. Also der war so der klassische Bully irgendwie. Also diese Figur hat man so oft schon gesehen. Ich fand den auch nicht, der hat auch nicht so geil gespielt, fand ich.
Ja, der wirkte ja schon arg dümmlich, muss ich sagen.
Ja, und wie ein totales Versatzstück einfach. Also das war wirklich so Bully 0815 wirkte der auf mich.
Ja, sehr stereotypisch, ja.
Ja, das war, also gerade weil alle anderen Figuren oder Darsteller wirklich sehr, die haben eine schöne Chemie und spielen das alles irgendwie sehr authentisch weg. Auch wenn es hier und da ein bisschen überzeichnet ist, aber man hat das Ganze das Gefühl, dass es irgendwie sehr, sehr realistisch, sehr realistisch gespielt ist. Und den fand ich so ein bisschen halt, der war wirklich so ein Story-Element. Mich hat es auch überrascht, dass die dann alle so schnell verschwinden. Was natürlich aber trotzdem geholfen hat, um dieses Trio dann halt irgendwie, also noch mehr zu isolieren. Also ich finde überhaupt, wo du eben meintest, ne, dass dieses Asoziale, den Sohn da einfach über Weihnachten im Internat zu lassen, was es ja noch schlimmer macht, ist, dass das Internat ja auch so runtergefahren wird quasi über Weihnachten.
Die Heizung also runtergefahren wird auch.
Genau, bestimmte Räume nur genutzt werden können. Auch hier The Shining so ein bisschen, dass irgendwie nur das, was im Kühlraum noch übrig ist, genutzt werden kann zum Essen. Und es ist schon sehr trostlos dadurch, alles, ne, diese Hallen. Ich war ein bisschen, ich fand es fast schade, dass die irgendwann auf diesen Roadtrip gehen. Ich hätte die irgendwie gerne in dieser Isolation. Also ich habe damit gerechnet eigentlich, dass das mehr diese Isolation irgendwie erzählen wird und dass die sich ein bisschen mehr an die Gurgel gehen, ehrlich gesagt. Also dass es da so ein bisschen eskaliert. Das macht der Film ja gar nicht.
Nee, so, ne? Das, tatsächlich nicht.
Aber ich finde grundsätzlich, um nochmal bei den Figuren vorher zu bleiben, bevor wir über die weitere Story reden, ich finde also Paul Giamatti ist wieder auf jeden Fall, also der ist für mich so das Highlight des Films. Das ist einfach eine Freude, ich mag den immer. auch wenn er so in kleinen Nebenrollen hier so wie bei hier James Ryan auftaucht, als dieser genervte Kommandant.
Ja, noch sehr, sehr unbekannt damals. Ne?
Ja, da war der, aber trotzdem, ne, dieses, ich gucke den gerne an, ich finde, der macht immer Bock. Es ist schön, ihm hier zuzugucken. Er ist witzig, er ist nicht so witzig, wie ich gedacht hätte, oder so zynisch und sarkastisch. Es ist ein bisschen zurückhaltender, als ich erwartet hätte. Aber ja, also er macht auf jeden Fall, er ist für mich das Highlight. Er ist für mich auch der beste Darsteller, meiner Meinung nach.
Ja, also ich finde, die nehmen sich alle nicht viel, aber er sticht natürlich heraus. Er kriegt natürlich auch die größte Charakterentwicklung von allen.
Ja.
Muss man ja schon sagen, wobei jeder eine Entwicklung durchmacht, auch die Köchin. Er ist natürlich visuell auch so entstellt worden, ne, durch diese Augen. Ich weiß nicht, ich habe nicht rausfinden können, wie sie das gemacht haben, ob die dem so eine Art Kontaktlinse oder Prothese, weil die Augen wechseln ja auch mal. Ne? Mal schielt er links,
ist eine Kontaktlinse.
Mal schielt er rechts.
Ja.
Und dann denkt man so, das ist jetzt eh nicht so ein schön anzuschauender Lehrer, also der hat jetzt nicht das große Sex-Appeal, sage ich mal. Und dann erfährt man ja auch noch, dass der einfach den ganzen Tag nach Fisch stinkt.
Ja.
Die Krankheit, das muss ich jetzt immer nochmal nachgucken, wie sie heißt. Trimethylaminurie.
Ja.
Und im Verlauf des Tages wird es immer mehr. Ne? Also dieser Fischgeruch. Und
ich dachte, warum muss der auch noch das jetzt bekommen?
Der arme Mann.
Ja, also.
Aber ich musste tatsächlich sagen, auch an, ich weiß nicht, ob es Mundgeruch war, aber auch an Lehrer von früher denken.
Mundgeruch war es gerne mal. Mundgeruch und Schweiß. Ja. War immer so eine Kombination. Viel Kaffee getrunken und gequalmt halt.
Der berühmte Kaffee-Paul, folgend zusammen mit dem Maul-Paul.
Dann raucht er auch noch Pfeife, was es natürlich auch noch nicht besser macht, beziehungsweise übertünchen soll, genau wie das auch mit dem Alkohol zwischendurch, ne, der dann gegurgelt wird. Aber das ist, ja, der hat es echt nicht einfach, der gute Mann.
Der kann halt natürlich einfach unglaublich gut so Loser spielen, Paul Giamatti. Ne? Also in Sideways ist er ja auch so ein Eigenbrötler, der sich mehr für Wein interessiert als für Menschen. Und das kann der Mann halt einfach. Und man guckt ihm einfach so gern dabei zu, auch wie die Fassade dann immer mehr bröckelt. Und der ist ja im tiefen Herzen, also er ist ja ein guter Mensch eigentlich, ne? Und das wird ja dann durch den Angus so ein bisschen wieder, ja, so freigelegt, das Herz, sage ich mal. Und ich finde, der spielt das jetzt auch nicht irgendwie klischeebehaftet. Ich finde, der spielt das so natürlich, authentisch, diese Übergänge, dass man ihm das total abnimmt, ne? Und man denkt ja auch dann, ach komm, vielleicht klappt das ja mit der Sekretärin, und er flirtet sich für seine Verhältnisse da richtig einen ab auf dieser Party, und dann sein enttäuschter Blick, wenn sie dann ihren Freund dann da begrüßt und den dann da abknutscht. Es ist ein Tritt ins Gesicht nach dem anderen, ne? Das ist.
Aber was ich mag an ihm ist, dass er zwischendurch, der hat immer so kleine Momente, wo er dann so Oberwasser hat, wenn er dann irgendwas zitiert oder so oder was entschärft. Hier in dieser Bowling Alley, glaube ich, ist das, ne, wo Angus dann an diese beiden Typen da gerät und dann einfach durch so, keine Ahnung, wen er da Cicero oder was auch immer zitiert.
Also mit dem besoffenen Weihnachtsmann, meinst du?
Ja, oder genau, mit dem Weihnachtsmann ist das da auch.
Ja.
Also der hat immer diese schönen kleinen Momente, so, wo er dann auch so selbstgerecht, so lächelnd dann aus der Szene rauskommt. Das fand ich immer sehr schön.
Ja, das ist halt dieser typische dieser schwarze Humor von Alexander Payne. Ich liebe den sehr, muss ich wirklich sagen. Das hast du ja, hast du About Schmidt gesehen?
Habe ich gesehen.
Ja, also ich habe den vor kurzem das erste Mal gesehen. Ich habe den geliebt. Also diese Situation, wenn dir das Lachen halt unmittelbar danach im Hals stecken bleibt, ne, diese Balance schafft er immer unheimlich gut, wenn die, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wenn die da, ich weiß nicht, ob die einen Herzinfarkt kriegt, die Frau von dem Jack Nicholson im Film, und das einfach nur so mega komödiantisch irgendwie so ein bisschen dargestellt wird. Und du denkst ja, da habe ich jetzt darüber lachen, weil das ist halt, ja, manchmal schon so ein bisschen befremdlich. In Sideways gibt es ja auch solche Momente. Und hier natürlich auch, wenn man dann halt vermeintlich erfährt, dass sein Vater tot ist, ne? Also der Vater von Angus Tully, und der da schon wieder dann ins nächste Fettnäpfchen getreten ist, oder er sich die Schulter dann da irgendwie auskugelt. Diese Momente, die halt so, die überhaupt nicht Slapstick-Charakter haben, aber die einfach so skurril sind und so schwarzhumorig, die mag ich einfach unheimlich gerne. Und da ist der Film ein bisschen zurückgefahren im Vergleich zu seinen anderen, aber er macht das nach wie vor gut. Also die Handschrift von Alexander Payne lässt sich da auf jeden Fall erkennen.
Ja, also was ich ganz, ganz schön finde, dass der Film, du hast das eben schon mal angesprochen, diese Szene, wo er zum Beispiel mit der Lydia vermeintlich flirtet, mit der Sekretärin, und dann gibt es diesen Moment auf der Party, wo er erkennen muss, okay, sie ist einfach nur freundlich zu mir. Was ich schön finde, ist, dass der Film, der hat ganz viele Momente, wo man denkt, jetzt eskaliert das so, ne? Jetzt wird das so ganz groß, aber tut es dann nicht. So, ne? Also wo man das Gefühl hätte, in einem anderen Film wird da jetzt irgendwie was, also auch wo Angus mit diesen Typen aneinander gerät oder das mit der Nichte vielleicht irgendwas ist, ne, wo er sich auf die Nichte von Lydia einlässt. Aber so Sachen werden dann manchmal einfach so stehen gelassen. Die passieren und dann läuft das so. Und das fand ich, also es hat mich teilweise überrascht, wo ich dachte, ah, okay, das ist jetzt.
Ich weiß, was du meinst, ja.
Das gibt dem halt auch so ein Realismus. Es ist manchmal halt einfach so.
Ja, es muss jetzt nicht in Drama ausmünden, ne?
Genau, er muss jetzt nicht auf der Party zu Lydia gehen und dann irgendwie eine Szene machen. Hätte auch nicht zu der Figur gepasst. Aber am Ende kann er trotzdem freundlich mit ihr agieren. Ne? Es ist nicht ein Riesendrama. Es passiert auch, also wir bewegen uns jetzt wieder in Spoiler natürlich, aber es passiert jetzt auch nichts mit der Nichte irgendwas, was schlimm ist. Man denkt ja irgendwie, ne, der lässt sich jetzt auf sie ein und dadurch gibt es irgendein Problem. Mhm. Passiert nicht. Und das macht der Film ein paar Mal. Der hat dann an anderen Stellen diese Momente, wo dann sozusagen die Story durch Eskalierendes, ne, weitergetrieben wird. Aber sonst ist der recht ruhig erzählt. Also der verlässt sich jetzt nicht auf irgendwelche großen Aufreger oder irgendwelche Schockmomente, nenne ich es jetzt mal. Ne? Also Club der Toten Dichter hat ja zum Beispiel ein paar.
Ja, am Ende vor allen Dingen, klar. Ne?
Genau. Und das hat er halt gar nicht.
Nee. Wie hat dir Angus Tully, also gespielt von Dominic Sessa, gefallen? Der ist ja ein absoluter Newcomer. Seine erste Filmrolle tatsächlich hat man ihm jetzt, wie ich finde, überhaupt nicht angemerkt. Der wurde ja, hat glaube ich nur im Theater gespielt. Und ja, dann haben sie ihn dafür gecastet, weil der wohl sehr natürlich und authentisch rüberkam. Und ich finde, er macht das auf jeden Fall nicht schlecht. Aber er ist halt der Katalysator, ne, so ein bisschen. Also er hat jetzt nicht diese eine Szene, wo man sagt, wow, krass.
Ja, aber mir gingen die ganzen Schüler am Anfang total auf die Nerven. Also alle irgendwie. Also auch er mit seinem Gesicht. Ich war mir am Anfang auch gar nicht mehr sicher, wer von denen ist jetzt nochmal der, mit dem Paul am Ende dann auch da alleine ist. Ich wusste das gar nicht mehr. Dachte, okay, er ist das. Aber ich finde, er wächst so ein bisschen im Verlauf des Films. Also der hat so, weil der so klein spielt, ne? Der hat immer so dieses kleine Lächeln, was immer zwischendurch kommt. Oder man wenn dann mal so ein Lachen kommt und wenn die sich anfreunden. Ich finde die Chemie zwischen den beiden ziemlich gut, zwischen Giamatti und ihm.
Definitiv, er wird ja auch nicht sympathisch etabliert. In keinster Weise, ne? Er ist zwar ein guter Schüler, aber halt auch irgendwie ein egoistisches Arschloch, ne?
Großmaul und hält sich auch für den Geilsten so. Und hat diese ganze Art, ich musste irgendwie an, hier, wie heißt der, Kylo Ren denken. Adam Driver musste ich einmal so kurz, so ein jüngerer Adam Driver, so mit diesen langen Haaren und dem bleichen Gesicht. Aber ich finde, der ist irgendwie, also weil der halt am, der hat dann später die Szenen mit seinem Vater und so, der spielt das halt so klein. Und das hat mir irgendwie gut gefallen. Also auch so der Schmerz von ihm und als Gegenstück zu Paul, der ja ein bisschen größer aufspielen darf. Also ich fand die in Kombination sehr gut.
Ja, die haben wunderbar harmoniert, definitiv. Genauso wie Davine, Joy Randolph, über die wir ja auch unwissentlich dann in der Oscar-Folge gesprochen haben, weil sie ja den Oscar als beste Nebendarstellerin bekommen hat. Also ich habe jetzt die Konkurrenz, glaube ich, nicht gesehen, die anderen Mitnominierten. Ich habe den Film auf Deutsch gesehen, ich denke, auf Englisch wirkt sie nochmal deutlich besser. Aber die bietet ja jetzt auch kein großes Schauspiel, ne? Also die kommt halt auch super authentisch rüber. Man nimmt ihr das total ab, dass sie auch versucht, ihre Trauer so ein bisschen zu unterdrücken über den Verlust ihres Sohnes.
Ja.
Ich habe der auch total gern zugeguckt und ich fand es schade, dass sie bei diesem Roadtrip dann, weil du hast in der Handlung ja gesagt, dass sie mit auf den Roadtrip geht, die landet er dann bei ihrer Schwester, ne, zu der sie ja eigentlich nicht gehen wollte, weil die schwanger ist und weil sie dann wieder mit Kindern quasi konfrontiert wird und das dann quasi wieder alte Wunden aufmacht, aber entscheidet sich dann natürlich dann doch zu ihrer Schwester zu gehen. Die hat diesen einen emotionalen Ausbruch auf der Weihnachtsfeier, was ich auch sehr cool fand, wenn sie da den DJ spielt und sich dann da ordentlich einen reinschraubt. Oscar-reif, weiß ich nicht. Aber toll.
Weiß ich auch nicht.
Aber tolle Rolle. Also mir hat es einfach sehr großen Spaß gemacht. Dieses Trio. Wenn die zu dritt zusammen waren, war es eigentlich immer am besten, wenn sie dann am Tisch zusammen saßen und gegessen haben und Weihnachten feiern. Ich finde das immer so ein bisschen schade, dass sie so dann auseinandergerissen werden. Also ich hätte mich gefreut, wenn sie den Roadtrip vielleicht mitgemacht hätte. Wer weiß, was da dann noch entstanden wäre.
Ja, sie wird ja dann irgendwann geparkt schon, genau. Ich finde, ich habe eben noch mal gelesen, irgendwie, es stand jetzt öfter, was Nebendarstellerinnen anging, irgendwie schwacher Jahrgang. Kann ich nicht beurteilen, ne? Ich habe die jetzt auch alle nicht, kann die jetzt alle nicht vergleichen. Ich finde, ich mochte die Szene, wo sie die Schüchen auspackt und so, die war toll, weil die so ganz klein und subtil ist, ne, bei ihrer Schwester, ne, wo sie dann die Babykleidung auspackt. Ich nehme mal an, das war auch wahrscheinlich so die dann irgendwie für den Oscar eingereicht wurde. Es gibt ja immer diese eine Szene.
Ja.
Was ganz nett ist, dass sie ist ja auch immer so ein Stück weit treibende Kraft. Sie sagt ja immer, hey, du musst jetzt mit dem Jungen mal nach Boston fahren. Ne? Sie ist ja die beide so ein bisschen anstupst. Immer. Und sie ist natürlich auch so, sie sorgt, oder durch ihren verstorbenen Sohn wird natürlich auch so das Schicksal von Angus so ein bisschen hervorgehoben, ne, weil er ja auch sagt, ne, wenn ich jetzt fliege, dann komme ich auf eine Militärschule und dann lande ich in Vietnam und dann kann alles passieren und dadurch, dass man weiß, ihr Sohn ist auch gestorben im Krieg, ist das natürlich wichtig. So.
Ja, vor allem dieser Vietnamkrieg im Hintergrund, so unbewusst, hängt er wie so ein Damoklesschwert über allen Schülern und das ist ja auch wieder
aber nicht über denen, ne?
Nicht über denen, weil die privilegiert sind. Und das ist ja eben das Ding, ne? Genau. Und ihr Sohn war ja selber auf der hat ein Stipendium für dieses Barton-Internat bekommen, konnte sich aber, weil die Eltern kein Geld haben, und der Vater ist ja super früh gestorben, und sie hat nicht genug Geld gehabt, konnte sich kein College leisten, wurde eingezogen. So. Ja. Ne? Das ist ja auch schon wieder so ein. Ja, so an der Oberfläche so struktureller Rassismus, der da auch so ein bisschen thematisiert wird. Und diese Klassenunterschiede, die spielen ja auch eine große Rolle, halt durch diese reichen Schüler und den Einfluss, den die Eltern halt auch haben, ne? Durch Spenden oder wenn die dann halt am Schluss dann da kommen, die Mutter vom Angus mit ihrem reichen Stiefvater oder seinem reichen Stiefvater und über seinen Kopf hinweg da entscheiden. Das waren natürlich auch nochmal andere Zeiten. Aber ja, es ist schon, schon bitter, ne? Wenn man halt nur über genug finanzielle Mittel verfügt, dass man sich dann quasi auch das ja so ein bisschen freikaufen kann, dass die Söhne halt eben nicht eingezogen werden, ne? Und
ich meine, wenn du hier denkst an hier Fortunate Son von hier Creedence Clearwater Revival, ist ja genau das Thema.
Genau.
Ne? Also der passt ja eigentlich wie die Faust aufs Auge, Vietnamzeit.
Ist auch ein guter Song.
Ist ein super, ja, genau. Ist ja die Vietnam-Hymne. Ich fand ihre Rolle nicht schlecht. Oscar weiß ich nicht, aber ich fand sie bringt natürlich auch so eine andere Art Wärme rein. So in den Film, ne? Sie ist irgendwie auch so eine gute Seele, aber hat auch ihre, sie ist halt nicht nur die freundliche schwarze Köchin, ne, sondern die hat halt auch ihre Momente wie auf der Party, wo sie dann auch ihren Ausraster hat. So, das ist, also es ist schön, weil alle drei Hauptfiguren so sehr unterschiedlich sind.
Ja.
Einfach in der Art, So komplett unterschiedliche Typen.
Ich finde das ja so schön, ich liebe das in so ruhig erzählten Filmen, wo du dann einfach mal so die Figur nochmal alleine siehst. Wenn du beispielsweise siehst, wie Paul Giamatti morgens aufsteht und kannst dir vorstellen, dass der nicht wirklich gelenkig ist und sich dann da so stretcht und so weiter, wenn er alleine geht und dann versucht, den Football da zu werfen.
Wie so, wieder, so einen halben Meter.
Ja, genau, so einen halben Meter. Dann so, und sich darüber freut. Und wenn du sie in der Küche siehst, irgendwie, ich könnte dir auch irgendwie 5 Minuten in der Küche einfach zugucken, wie sie da die Würstchen da brät und dann mit dem Marmeladentoast in der Hand, ja, Merry Christmas, wenn er da reinkommt. Ja. Mag ich sehr gern. Das ist, sind so klein, das sind diese kleinen Momente, die den Figuren viel geben, ohne viel zu sagen oder sie viel sagen zu lassen. Sehr menschlich. Also ich finde, die wirkten alle sehr menschlich und nicht gekünstelt irgendwie.
Ja, ich mochte diesen Moment auch, wo die halt wie heißt das nochmal, The Wedding, nicht Wedding Game, diese Show, diese Game Show gucken gemeinsam auf dem Sofa. Weil einfach, da passiert ja gar nicht viel, ne? Aber einfach wie die beiden da liegen und er einfach sich ihr so annähert und das halt ein Moment ist, wo man sieht, okay, der ist halt nicht nur ein Fiesling, sondern die verstehen sich halt, ne? Und sie weiß ihn auch irgendwie einzuordnen. Das fand ich, ist eine der schönsten Szenen, war das für mich. Mhm. So, das hätte auch fast improvisiert sein können, ne? Wie die einfach, die filmen, wie die beiden da sitzen und sich unterhalten. So, es gab so ein paar Dinger, die wirklich, ja, die so authentisch gewirkt haben, die richtig Spaß gemacht haben.
Ja, wie stehst du zu dem Ende? Und da geht's dann, da biegen wir dann wieder in Richtung Club der Toten Dichter so ein bisschen ein. Mhm. Also, dass er sich halt, ja, opfert für den Angus. Wie standst du dazu?
Also, es war so ein bisschen abzusehen. Also, dass jetzt nicht genau das passiert. Also, ich habe jetzt nicht geahnt, dass der Vater quasi in einer, ich nenne es jetzt mal, in einer Art Klinik, in einer Irrenanstalt, fieserweise, ne, aber in einer Klinik irgendwie untergebracht ist. Konnte man natürlich jetzt nicht erahnen.
Nee, er dachte ja, er begleitet ihn auf dem Friedhof, ne?
Auf dem Friedhof, genau. Aber man konnte schon erahnen, dass er am Ende irgendwas tun würde, was ihn sozusagen als Figur ins positive Licht rückt und ihn auch rausholt, so aus seiner, wie soll ich sagen, aus seiner Gefangenheit da, ne, in dieser Elite-Uni. Ich fand das aber auch okay. Also ich finde, das hätte jetzt irgendwie so was ganz anderes oder irgendwas Zynisches, Düsteres hätte dem Film auch nicht gut getan an der Stelle.
Ja, aber ein klassisches Happy End ist es ja auch nicht.
Aber ja, es ist nicht ganz gewiss, aber es ist eigentlich für Paul das Allerbeste, was passieren konnte, endlich aus dem Saft, in dem er da brät seit Jahren. Und er kennt ja nichts anderes. Ne? Er ist ja immer da, aus dem Fischsud mal rauszukommen. Das ist ja eigentlich das, was er braucht. Die Welt sehen, ob er da sein Buch schreibt oder sein Pamphlet, weiß man natürlich nicht.
Eine Monographie.
Seine Monographie, genau.
Über Karthago.
Aber ich finde schon, dass das ein positives Ende ist, weil er steht an einem Wendepunkt sozusagen, ne, und biegt dann da ab. Und ich finde das schon. Ja,
bittersweet,
würde
ich sagen.
Und für Angus natürlich genauso. Ja.
Weil ich meine, er hat sein ganzes Leben diesem Internat gewidmet und klar, brauchte dann diesen Arschtritt in Form von Angus, der ihm auch nochmal gezeigt hat, so der, wie gesagt, sein Herz so ein bisschen freigelegt hat. Und man erfährt ja dann auch, dass er gelogen hat. Ne? Er war in Harvard dann, wenn die in Boston sind, trifft er ja auf einen alten Studienkollegen. Mhm. Er war in Harvard und dann wurde er des Abschreibens bezichtigt.
Beschuldigt.
Und hat er aber nicht gemacht und hat aber dann aus Wut hat er den, der bei ihm abgeschrieben hat, einfach mit dem Auto angefahren, ne? Und wurde dann von Harvard verwiesen. Und lügt sich dann da ein zurecht. Das sind ja dann auch wieder die berühmten Layer, die berühmte Zwiebel, die sich dann schält und du erfährst immer mehr über ihn.
Ja.
Da, so versteht man natürlich auch mehr, warum er so geworden ist, wie er ist. Ne? Und dass er dann halt dann eben am Ende dann ja da rausbrechen kann, ins Unerwartete fährt mit seiner ollen Karre, die man nur auf Beifahrerseite betreten kann. Ja, also man kann das definitiv positiv sehen. Aber es gibt klassischere Happy Ends. Aber es ist ähnlich wie im Club der Toten Dichter auch, so ein bisschen, ohne dass jetzt jemand da am Ende ins Gras beißt.
Ja, aber es passt natürlich auch, ich meine, wenn man jetzt den Titel mit Holdovers betrachtet, das ist natürlich einerseits wirklich klar, die da zurückbleiben jetzt über Weihnachten, aber es ist natürlich gleichzeitig auch diese Bezeichnung für Leute, die eigentlich so ja übrig geblieben sind, ne?
Also ja, ist zweideutig,
gefangen geblieben sind, ne? Weil ich glaube, Holdover ist ja normalerweise irgendwie so ein Begriff für, ich glaube, es kommt irgendwie aus dem Bürowesen auch sehr stark, ne? Wenn irgendwie alle wurden entlassen, bis auf einen, so ungefähr, ne? Der noch die Stellung hält seit Jahren. Und das ist ja der Paul.
Der Unkündbare. Ne? Der einfach
ewig, ja, der sein Leben nur in diesem Ding verbringt, ne? Der irgendwie Teil der, wie gesagt, des Mobiliars fast schon ist. Und deswegen, also freut man sich schon irgendwie, dass er da am Ende auch diesen Whisky dann ausspuckt, ne, nochmal als Zeichen seiner Missachtung. Hat er dem Direktor den geklaut? Schon, ne? Das ist ja dieser sündhaft teure Whisky, der am Anfang da von dem Direktor da. Ja,
ach so, ich dachte, das wäre also eine Art Geschenk.
Weil ich hatte das, also das wäre, ich meine, das ist ja echt ein teures Ding, aber kann natürlich auch sein. Wobei, ich glaube nicht, dass er ihm das Abschiedsgeschenk gibt, nachdem er ihm so einem noch mitgibt.
Was sagt er denn im Englischen?
Rausgehen.
In Deutschland hat, glaube ich, gesagt,
oh, ich weiß, ja, irgendwas Lustiges.
Die sind der Peniskrebs, der personifizierte Peniskrebs.
Ja, genau, ja, personified Penis Cancer, sagt er, glaube ich, auch.
Also voll random einfach.
Ich glaube nicht, dass er dann den 5000 Dollar Whisky oder was auch immer, oder Gin oder was er da hat, bekommt. Also er hat das so gedeutet, dass er den geklaut hat und dann spuckt er da so ein bisschen was davon auf die Grenze sozusagen zu der Uni. Ja, um den noch einen mitzugeben. Also ich fand, so wie das endet, eigentlich sehr stimmig. Ich habe allerdings, muss ich sagen, so ein kleines, großes Aber bei all dem. Weil es hat mir, der Film macht Spaß, es ist schön, denen zuzugucken. Der hat mich jetzt aber nicht so ganz gepackt, was so Emotionen angeht. Also gerade für einen Film, ich habe da öfter gelesen, hier ist so der, das ist so ein der Weihnachtsfilm und der kann so ein Weihnachtsfilm-Klassiker und mir fehlte so ein bisschen.
So ein Tearjerker, oder? Moment.
Ja, der hat mich so insgesamt, irgendwie hatte ich immer eine Distanz. Der hat bei mir nicht so die Wärme ausgelöst, nicht so diese Emotion, nicht sowas, wo ich denke so, ha, jetzt kriegt der mich so ein bisschen. Und ich kann nicht genau sagen, warum, weil er eigentlich so auf dem Papier alles richtig macht. Kannst du das nachvollziehen?
Ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Mir ging es in Teilen auch so. Mhm. Aber ich glaube, dass ich zu dem Film häufig zurückkehren werde. Und ich glaube, dass der halt auch nochmal, dass der hohes Wiederschaupotenzial hat. Und dass man dann vielleicht auch wieder neue Facetten entdeckt oder wertschätzt, ja, wie auch immer. Ich teile das, wie du das beschrieben hast. Man fühlt sich jetzt nicht komplett emotional verbunden mit den Figuren. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil es eben nicht diesen Moment gab, den du eben so forciert hast, ne? Diesen dramatischen Moment, diesen Ausraster, diese Konfrontation. Jetzt, keine Ahnung, vielleicht werden sie vermöbelt dann doch in der Bar oder die Mary rastet halt komplett aus und bricht zusammen auf der Weihnachtsfeier. Aber es ist halt alles eher so reduziert. Ne? So dann doch eher klein gehalten, wie du gesagt hast. Und vielleicht, weil es diesen Moment nicht gibt, wo du denkst so, ach Gott, du Armer, du tust mir wirklich leid. So, das vielleicht. Vielleicht ist das, was du meinst.
Ich glaube, es ist noch nicht mal der große Moment. Aber wenn du jetzt About Schmidt genannt hast, der hat mich zum Beispiel ganz am Ende, wo er diesen Brief bekommt, das hat mich voll bekommen. Total. Und das ist ja auch klein gespielt, aber es ist so schön, es ist so eine Belohnung für ihn. Und es gibt diese Szenen ja irgendwie im Film. Also es gibt diese kleine Szene, wo sie dann die Schuhe auspackt. Es gibt diese Szene, wo Paul dann, also alleine wieder erkennt, dass der auch dieses Antidepressivum entdeckt, ne, dass die beiden das Gleiche
und sich dann auch einfach mal schnell nochmal einen hinterher schiebt.
Nochmal einen reinschieben. Oder wo er dann am Ende das mit dem Vater erfährt. Also es gibt diese Momente, aber die haben bei mir nicht so viel bewirkt, dass ich dachte so, ich habe jetzt keinen Forrest Gump erwartet, wo so in der letzten halben Stunde drei Dinger hintereinander kommen, die einen gar nicht mehr aufhören lassen
zu da äußern. Dafür sind die Figuren zu wenig ans Herz gewachsen, meinst du?
Genau. Ja, ja, irgendwie ist die Distanz, vielleicht ist das auch so die Art von Alexander Payne, so eine Distanz zu wahren. Aber wie gesagt, About Schmidt hat mich zum Beispiel da bekommen.
Mm, ja, ja, so eine Distanz zu wahren, das ist ein guter Vergleich oder ja, beschreibt es ganz gut.
Und ich fand das so schade, weil ich dachte die ganze Zeit, da kommt noch. Und ich hatte in der Mitte so ein, es gab so einen leichten Hänger irgendwann in der Mitte bei mir auch. Ich weiß, der so, wo die so nach Boston fahren, bis dann das mit dem Vater kommt, wo die auch ins Kino gehen. Das ist alles ganz schön so und ich gucke den auch weiterhin gerne zu, aber da passierte mir so zu wenig so in den Figuren. Da fehlte vielleicht für mich dann doch so ein klassischer Moment mal, so der so ein bisschen so ein, das so ein bisschen anzieht, ein bisschen dramatischer noch macht.
Hm. Ja, so, ne? Also, kann ich verstehen. Aber nichtsdestotrotz, wenn man überlegt, was aktuell für Filme produziert werden, fand ich einfach ich fand den einfach sehr erfrischend, einfach von der, also da kam einfach unheimlich viel zusammen, die Machart und so, und wir haben über die Kamera ja auch noch nur kurz mal gesprochen und ich hätte mir auch meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass der Film dann halt auch auf Film gedreht wurde tatsächlich nicht, wurde digital gedreht und dann nachträglich dann Filmkorn und so weiter eingefügt und aber ich meine, der wurde natürlich dann so gedreht, wie man halt einen Film in den 70er Jahren dreht, ne? Und ich glaube, die haben auf einer Alexa Mini gedreht, also auf einer digitalen Kamera. Aber finde ich krass, wie sie das dann nachbearbeitet haben. Sieht man null, ne? Also
ja, sieht man null.
Ja. Ich denke, die haben wahrscheinlich auch das Bild dann so softer gemacht auch und so knackig scharf ist es ja nicht, ne? Hm. Es gibt so verschiedene Boxes, die Filme bei mir also ticken müssen, wenn sie in die Richtung Dramedy gehen, wie sie das meistens ja alle sind von Alexander Payne, was die Musik angeht, was die Machart angeht. Ja, da hat er für mich schon viel richtig gemacht.
Ja, ja, also es ist natürlich, man freut sich eigentlich immer, mal reden wir so oft drüber, wenn ein Film ein richtiger Film ist, wenn Bilder mal länger stehen, atmen können. Der hat ja auch teilweise, ich habe mich total gefreut, dass manchmal einfach nur so Schwenks kommen, so von links nach rechts. Geht einer durchs Bild oder es gibt mal so eine etablierende, wo die einfach so Richtung Kino gehen oder so, ne, wo gar nicht viel passiert, aber auch so ein bisschen das Bild mal atmen kann, man auch ein bisschen so die Kostüme und das ganze Setting betrachten kann. Ich finde auch diese, es ist ja sehr so Brauntöne, ich finde die ganze, dieses Uni-Gebäude ist ja auch super unangenehm irgendwie, ne? Also wie kühl und tot das dann alles wirkt. Und dann dieser Tannenbaum, den er dann da hinstellt.
Trostlos.
Ja, dass der eine Tannenbaum auch wieder abgeholt wird, nachdem er nicht mehr gebraucht wird. Also dass die denen noch nicht mal die Tanne stehen lassen, ist halt hart irgendwie.
Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, die sagen doch, ja, der wird wieder verkauft, der ist ja noch gut.
Ach so, ja doch, stimmt. Wird in irgendeinem Nebensatz erwähnt.
Typen nehmen den wieder mit. Und ich muss sagen, ich finde auch diesen Moment, dass die anderen Schüler so mit dem Helikopter wegfliegen in Skiurlaub, das ist so da habe ich mich sehr gefreut, weil das so abstrus ist. Das ist ja fast wie so eine göttliche Hand, die irgendwie die Figuren so rausnimmt. Ja. Das ist ja total drüber. Das ist auch so random, ne? Irgendwie, dass auch alle anderen einfach mitfahren dürfen, weil der Vater so viel Geld hat und dann einfach wegfliegen. So, das ist auch so, aha, okay. Das ist so absurd. Das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Das hatte ich mir, ich dachte auch, ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass der noch ein bisschen wilder wird, was so den Humor oder vielleicht noch ein Hauch abstruser wird. Der ist ja doch recht klassisch. So.
Ja, kommt drauf an, was du als klassisch erachtest, ne? Also, was jetzt Bezug auf, wir sprachen drüber, Weihnachtsklassiker oder Weihnachtsfilm, was er für Kriterien erfüllen muss. Also ich sag mal so, hätten wir den vor unserer Top 3 gesehen, hätte ich den vielleicht da.
Wer mit drin?
Echt? Weiß ich nicht. Also die Zeit wird zeigen. Weiß ich nicht. Die Zeit wird zeigen. Also, mir hat er schon echt verdammt gut gefallen. Und ich finde, ich würde den auf jeden Fall jedem jetzt empfehlen, über Weihnachten zu schauen. Also das muss ich schon sagen. Mhm. Ich werde jetzt Werbung machen für den Film.
Okay. Ja, der hat natürlich auch Soundtrack-mäßig sind ja auch, der hat diese Soundtrack-Cover ist übrigens unfassbar hässlich. Diese Nahaufnahme von ihm mit dem Auge, super schlimm.
Das hat, ist wunderschön,
die,
ja.
Ja, die, das Auge ist ja, es ist eine Kontaktlinse, glaube ich. Ich meine, gelesen zu haben, dass die, ich glaube, es ist eine Special FX-Dame, ich habe den Namen gerade nicht, die hat viel für auch Walking Dead und sowas gemacht. Also diese Kontaktlinse von den Zombies dann immer.
Ja, hätte man auch VFX machen können.
Ja, also ja, aber das, nee, aber das hilft, hat ihm mit Sicherheit beim Spiel geholfen, weil er vermutlich dann auf dem einen Auge ziemlich blind war und dadurch wahrscheinlich ganz anders spielt und geht und sich überhaupt gibt. Ne? Also das Auge, es ist schon, das hilft schon, ne, um so eine Figur irgendwie zu charakterisieren. Ob er den Fischgeruch unbedingt noch gebraucht hätte zusätzlich, der arme Mann.
Ich stell mir gerade vor, du schenkst das irgendwie zu deinen Kindern, die CD vom Soundtrack von Hose. Und dann siehst du dieses Cover und denkst dir so, was ist zur Hölle?
Das ist maximal wie so.
Ja. Ich hab's gerade vor mir, ja.
Ja, aber auch so, sieht so gestretched auch noch aus auf dem Cover, also da ist nichts Schönes dran. Aber das fand ich übrigens, hast du ja eben schon erwähnt, dass das Auge auch irgendwie wechselt, wo er dann irgendwie sagt, es ist das Auge und in der nächsten Szene direkt ist es wieder auf der anderen Seite, dieses komische Lazy Eye.
Ja, ja.
Aber das finde ich toll, weil es ist ja, und jetzt, oh Gott, hoffentlich trete ich jetzt niemandem zu nah, aber ich finde Leute, die einen Silberblick haben, es ist wirklich manchmal echt schwierig, sich zu entscheiden. Wo guckt man hin, in welches Auge? Deswegen, das hat er ganz gut gemacht, der Film, so, ne, dass man nie genau weiß, irgendwie welches von beiden Augen ist denn jetzt das ich sag mal, funktionelle.
Das linke, sagt er ihm doch zum Schluss, ne? Das ist dann.
Genau, ja, genau. Und jetzt sagt er irgendwie, das ist das linke. Und dann im nächsten Bild ist es aber sofort das andere. Ich meine, das wechselt direkt danach
ist das so, ja?
Aufs andere Auge. Ich glaube ja. Ich glaube, es war dann direkt irgendwie dann auf der anderen Seite. Oder irgendwie zwei weiter. Ja.
Ja, Paul Giamatti, ich bitte mehr, immer mehr von ihm.
Ja.
Der kann einen Film nur aufwerten, muss ich ganz klar so sagen. Er ist auf jeden Fall der Star des Films.
Ich finde, der ist auch ein, also es gibt ja so Schauspieler, die sind so, das sind einfach so glorifizierte, nee, glorifiziert ist wieder ein fieser Begriff, aber sind so, nee, einfach die Nebendarsteller, ne? Und, aber ich finde, er kriegt das hin, einen Film zu tragen, zumindest so eine Art von Film.
Also ja, es ist doch nicht so, als ob er noch nie einen Film getragen hat, ne?
Also. Nee, meine ich ja, ne? Also das ist so, man ordnet ihn, finde ich, immer so ein bisschen falsch ein, ne? So als so eine Nebenfigur, auch sowas wie Truman Show oder so, den so ein bisschen.
Ja, aber das Cinderella Man, da hast du ihn gar nicht gesehen, ne?
Wo er den Boxmanager spielt, ne?
Der den Boxtrainer, oh, super gut.
Ja, 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 ganz toll. Hab ich auch.
Hat er, glaube ich, seine erste Oscar-Nominierung auch für bekommen.
Ich meine, ja, genau.
Der ist sehr toll, der Film, mit Russell Crowe.
Ja. Also der, ja, es ist einfach wirklich ein cooler Typ. Also ich freue mich jedes Mal über ihn.
Maximal sympathisch, also, auch wenn du dir so Interviews von dem, so Actors Roundtable, ich weiß nicht, ob du dir die ab und zu mal anguckst, vor den Oscars, ja, gibt es die ja dann immer. Und der wirkt halt so, der wirkt so normal.
Total bodenständig und normal.
Bodenständig, ja. Keine Star-Allure, null. Ich glaube, wenn du den auf der Straße treffen würdest, du würdest ihn vielleicht auch gar nicht erkennen. Oder also. Mhm. Toller Typ, toller Schauspieler.
Ja, tolles Gesicht, tolle Stimme.
Ja. Ja, die Art und Weise, wie er spricht, auch finde ich, du kannst ihm sehr gut folgen, auch im O-Ton, ne, vor allen Dingen.
Ja, aber da muss man auch in dem Film jetzt sagen, also mal abgesehen vom Auge, auch Hut ab, was Make-up und so angeht, ne, weil so alt und aufgedunsen, wie es in dem Film aussieht, ist er ja eigentlich nicht. Ne? Also ich dachte nochmal so, der ist aber wirklich hart, wie er aussieht. Und aktuelle Fotos sieht er nicht ganz so schlimm aus. Deswegen, also wirklich gut.
Nein.
Gutes Make-up. Aber es ist echt schwer, ich tue mich ein bisschen schwer, den zu bewerten. Vielleicht müsste man den wirklich noch mal sehen. Wie gesagt, mir hat so ein bisschen mehr Emotion hat mir irgendwie noch gefehlt. Ich habe, also wie gesagt, diese Nähe nie so richtig hinbekommen. Was würdest du denn geben? Vielleicht kann ich mich da entlanghangeln. Bist du bei einer 9?
Schwierig, also.
Es ist irgendwie. es ist zwischen einer 7 und einer 8 bei mir, würde ich sagen.
Dann lass uns doch beide auf eine 8 einigen. Ich finde, ja, das ist ein guter Kompromiss.
Christmas Spirit.
Christmas Spirit, der Holdover Christmas Spirit. Ja. Ich lege jetzt noch so ein paar Schellenkränze hier drunter und dann vergeben wir feierlich die 8 Shots.
Okay, machen wir in der Weihnachtslaune mal eine 8.
Ja, ist auf jeden Fall. Also von mir gibt es eine dicke, fette Empfehlung für den Film. Vor allem ist es eine schöne Ergänzung, so von der, wenn man halt so sein festes Repertoire an Weihnachtsklassikern hat, die man immer wieder schaut, ob es jetzt Hooksin ist oder Harry Potter.
Die Klassiker.
Oder, ja, Stirb langsam. Ja. Oder Kevin allein zu Haus.
Ja.
Ne, oder National Lampoon. Christmas Gedöns. Oder wie, ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
Christmas Vacation.
Genau. Ja, da kann man Holdovers, finde ich, auch mit reinnehmen. Kann man, muss man aber nicht.
Ja, völlig andere Art von Weihnachtsfilm.
Ja, und wir bleiben auf jeden Fall weiter weihnachtlich. Nächste Woche
gibt's... Einer kommt noch.
Einer kommt noch. Und dann geht's in die wohlverdiente oder in die wohlverdienten Weihnachtsferien für Screenshots. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit der Episode. Und da bleibt uns eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer... Ihr werdet noch
von uns hören.